wie bereits in der letzten Episode angekündigt, ein Podcast, in dem es nur um die Spiele geht, die ich gespielt habe zuletzt. Das sind jetzt natürlich einige, weil ich jetzt nicht so regelmäßig podcasten konnte aufgrund einer nicht enden wollenden Mandelentzündung. Aber ich habe jetzt etwas Zeit und Kraft und Gesprächsbedarf zu einigen Spielen, die ich gespielt habe. Ich werde auf manche mehr oder weniger eingehen, weil ich die auch separat nochmal in einem Video aufgreife, was ich dann auf YouTube raushaue. So zum Beispiel Crimson Desert oder auch Resident Evil 9 bzw. Resident Evil Requiem, wo ich ja jeweils ein Video zu mache oder habe, schon gemacht habe. müsst ihr mal schauen. Ich glaube, dann verpasst man das nicht. Aber weil es doch insgesamt einiges ist, fangen wir mal mit dem an, was am schnellsten geht, nämlich Darwin's Paradox. Das ist noch ein Spiel, was ich spielen muss, wozu ich jetzt nicht gekommen bin tatsächlich die letzten Tage, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch sehr, sehr frisch draußen ist. Und naja, ich weiß nicht, so ein 2D, 2,5D Action-Plattformer, I don't know, mit einem Octopus von Konami, und das sieht ziemlich gut aus. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel und werde dann im nächsten Podcast darüber berichten. Worüber ich aber berichten kann, ist Resident Evil Requiem. Wie gesagt, da nochmal der Verweis auf das Testvideo auf YouTube, was etwas ausführlicher ist, weil ich werde es jetzt nur ganz kurz anreißen, denn ich finde Resident Evil Requiem insgesamt gut. Nicht sehr gut, nicht herausragend, nicht schlecht, nicht sehr schlecht. Gut, das hat mehrere Gründe. Und zwar, ich finde, der stärkste Teil des Spiels ist das Sanatorium. Ich meine, manche werden das Spiel wahrscheinlich schon gespielt haben und dann ist es jetzt einfach nur Repeat. Manche werden es vielleicht noch gar nicht gespielt haben. Aber da kann man sich merken, das Sanatorium ist der beste Teil des Spiels, weil er spielerisch etwas mehr die alten Tugenden von Resident Evil aufgreift. Also dass du relativ schnell eben dieses relativ große Gebäude hast, in dem du dich dann frei bewegen kannst und dann natürlich ein bisschen kombinieren musst. Ah, okay, jetzt war ich schon hier, jetzt war ich da. Und dann musst du ein bisschen schauen, wo geht's als nächstes hin und welche Teile brauche ich, um das Vorankommen voranzutreiben. Und das ist relativ klassisch zu dem, was eigentlich Resident Evil auch ausmacht. Und dazu mag ich halt, wie das Gebäude aufgebaut ist, dass du relativ knapp bist, was die Munition angeht, und halt nicht so overpowered bist. Also du musst schon ein bisschen gucken, wie du vorankommst und ein bisschen mit deinen Items haushalten, weil du hast auch nicht so viel Platz. Also ne, da, wo es vielleicht der Serie am treuesten ist, macht es mir dann am meisten Spaß. Und das Ganze spielt man mit Grace, der neuen Protagonistin. Und das ist, würde ich sagen, so die Speerspitze des Spiels, weil danach verfängt es sich so ein paar Dinge, die ich nicht so mag. Und zwar sind das vor allem auch diese Hide-and-Seek-Sachen, die man immer wieder mit diesem großen Monster hat, was man ja auch schon in zahlreichen Trailern gesehen hat. Und ich finde, dann verkommt es viel zu so einem, ich muss halt irgendwo warten. Ne? Also da gibt es ein paar Momente, die dann schon ein bisschen spannender sind und ganz gut inszeniert sind. Aber es gibt viele Bereiche, in denen ich halt auf irgendwas warte, was dieses Monster tut und dass ich dann meine nächste Interaktion machen kann. Und das ist dann so ein bisschen nervig, weil ich komme da nicht drum herum. Also ich habe dann auch keine spielerischen Freiheiten in dem Sinne, sondern muss halt an gewissen Passagen einfach irgendwie warten und bin dann spielerisch sehr eingeschränkt. Und ich mag halt generell nicht so Hide and Seek und dass ich dann irgendwo immer warten muss und das spielerisch dann relativ eindimensional ist. Ich kann verstehen, dass das aber manche mögen, dass das gerade so der Teil ist des Spiels, den die Leute dann am meisten mögen, weil dann baut sich so eine gewisse Atmosphäre, Spannung, whatever auf, ne, wird man jetzt gecatcht und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, okay, aber das kann man auch im Zuge dieses Hide-and-Seeks nochmal abwechslungsreicher machen, ne, weil ich so alternativlos bin in dem, wie ich das angehe. Und das ist ein Ding, das stört mich, bin da generell kein Fan von, aber wovon ich ebenfalls kein Fan bin, sind die Leon-Passagen, weil gerade so dieser Bereich in Raccoon City, der ist sehr langatmig und Raccoon City ist als Stadt auch relativ unspektakulär, also relativ eintönig, hat wenig zu bieten und dann naja, habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieser Abschnitt sich nicht so wirklich, also dass er einfach nicht aufhören will. Auch weil es einfach viel zu einfach, ist. Es ist zu einfach, weil Leon hat super viel Munition, er ist super mächtig, klar, er gibt so im Kontext seiner Entwicklung auch Sinn, aber es spielt sich dann nicht sonderlich aufregend, weil ich ständig halt ballern kann und auch ballern muss. Ne, weil dieses taktische mit wenig Munition und wenig Platz, das ist hier komplett über Bord geworfen. Also Leon hat ein riesiges Inventar, kann was weiß ich wie viel Munition mitnehmen, kann diese noch craften und in dem Zuge wird es dann relativ schnell ein bisschen eintönig, weil vieles aus diesen Action-Passagen besteht, die Levelstruktur mich eher weniger begeistert und Raccoon City mich als Kulisse auch, also vor allem als Kulisse, ne, weil es ist halt alles braun, grau und ist jetzt wenig interessant, weil alles so in sich gefallen ist und auch aus apokalyptischer Sicht da jetzt wenig gemacht wurde, was irgendwie interessant ist. Insofern habe ich Grace lieber gespielt und Leon verkam für mich so ein bisschen zum Marketing-Ding, auf das dann alle ausrasten, aber als spielerische Komponente fand ich, hat er das Spiel runtergezogen mit der Art und Weise, wie man ihn spielt. Deswegen war es so ein bisschen zwiegespaltener Eindruck, ne? Zum einen das Sanatorium, was mich sehr begeistert hat, aber diese Passagen, die ich ein bisschen zu langatmig fand. Storytechnisch ist es eigentlich ziemlich großer Unsinn insgesamt. Ist zwar nett präsentiert und cool inszeniert, ne? Also das können sie ja auch mit den Produktionswerten, die dieses Spiel hat, aber in seiner Story macht es wenig Sinn. Also es gibt schon viele Plotholes, den größten kann ich ja, also vielleicht, wenn ich das Spiel noch spiele, kurz weghören, und zwar gibt es ja ELPIS, das große Programm im Geheimen, was Spencer initiiert hat, um seinen bösen Taten irgendwie etwas Gutes entgegenzusetzen. Als Programm, was alles Böse in Form von Viren vernichtet, was so herausgezüchtet wurde. Und dann wird Spencer in einigen wenigen Abschnitten als Mann konstruiert, der sehr einsichtig ist und dann seine Fehler bereut und dann eben das gemacht hat, um damit alles stoppen zu können mit einem Passwort, was nur eine Person kennen könnte. Problem ist, also per se schon ELPIS ist griechisch und steht für Hoffnung und ratet mal, was das Passwort ist. Also allein das ist schon eigentlich wieder ziemlich lustig. Aber Spencer wird über die letzten 30 Jahre der Resident Evil Historie als absolut abgebrühter, kranker, machtbesessener Typ gezeichnet, der hunderte Kinder misshandelt und für Forschungszwecke missbraucht hat, die dann auch gestorben sind, der auch seine engsten Vertrauten hintergangen hat. Also der war wirklich arglistig und hat alle, die auch die ihm nahestanden, verraten, bis auf seinen Butler, aber es gibt ja auch Notizen von seinem Butler aus vorigen Spielen, die ebenfalls dieses Bild zeichnen, dass er nur das im Blick hat, diesen Virus zu vervollständigen, um eine gottesgleiche Kreatur zu werden, weil er damit völlige Macht besitzt, die Welt nach seinen Vorstellungen zu verändern. Und dieses Bild von ihm, das zeichnen alle Resident Evil Spiele. Über die letzten 30 Jahre haben wir genau dieses Bild von ihm bekommen, wie er ist, wie er tickt und was seine Absichten sind und wie verräterisch er umgeht. Und dann kommt ein Resident Evil Requiem daher, sagt, na, doch nicht. Also alle Beweise der letzten 30 Jahre, diese Tonnen von Dokumenten, alle plötzlich nichts wert und Resident Evil 5 in seiner Story auch nichts wert, weil er bereits als alter Mann, wie auch in Requiem, als dieser gotteshungrige, also diese gottesgleiche Figur sein möchte, die ihrem Ziel dann aus Altersgründen nicht mehr nahe kommen konnte und das in der Hoffnung, dass Wesker es fortführen würde. So erlebt man ihn in seinen letzten Minuten in Resident Evil 5. Und in Requiem wird er auch ja als diese alte Person gezeichnet, aber das war ja schon doof, was ich gemacht habe. Und das ist für mich, in meinen Augen, ein storytechnischer komplett Wahnsinn, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Und finde ich auch sehr schwach begründet wird, gerade wenn man sich so die ganze Lore als Kontext nimmt. Also wenn man keine Ahnung von Resident Evil hat und nur Requiem betrachtet, dann kann man das so machen, I guess. Aber so, wenn man sich die ganze Historie nimmt, dann ist es eigentlich großer Quatsch. Auch die Antagonisten des Spiels, also Gideon, ne, der geht noch, aber der Wesker-Klon, der ist auch für mich ein Gimmick. Also es ist viel Fanservice drin, viel Gimmicks, Dinge, die aus Liebe zu den Fans eigentlich nur hinzugefügt wurden. Ne? Zum Beispiel eben dann der Wesker-Klon oder dass man nochmal gegen Mr. X kämpfen muss, also auch sehr random, dass der genau in dem Moment, wo man auch in Resident Evil 2 auf ihn trifft, wieder auf ihn trifft. Ach, das ist, es ist halt Fanservice, ne? Es macht jetzt in vielen Dingen keinen Sinn. Also man kann, ich hatte auch viele Diskussionen online, weil viele konstruieren sich so den Sinn, weil Resident Evil hat ja, oder Requiem hat ja eine Erklärung für alles, ne? Weil dann gibt es ja noch ganz viele Dokumente am Ende. Aber sie haben eine Erklärung dafür, aber diese Erklärung ist, zumindest in meinen Augen, im Gesamtkontext der Lore wirklich unschlüssig und ergibt für mich keinen Sinn. Wenn man das ausblendet oder nicht so als ernst betrachtet, dann okay, aber für mich ist es einfach eine erzählerische Vollkatastrophe, 30 Jahre lang eine Storyline zu verfolgen und mit Requiem zu sagen, nee, doch nicht. Also das, so wirkt das. Und das wirkt auf mich sehr, ja, unschlüssig. Und deswegen storytechnisch aus meiner Sicht eine Vollkatastrophe. Optisch herausragend, also gut bis herausragend. Gerade so die Anfangsszene in der Stadt ist wirklich, wirklich beeindruckend und sehr detailverliebt an vielen Stellen. Klar, Raccoon City fällt deutlich hinten ab, muss ich sagen, weil als Kulisse, wie gesagt, ziemlich uninteressant. Aber insgesamt, ob die Optik wirklich stark, auch performance-technisch. Also bei mir lief das immer über 100 FPS, trotz dass ich wirklich alles auf Anschlag gepackt habe. Also wirklich, wirklich beeindruckend, was sie da rausgeholt haben, wie sie es optimiert haben. Und dass das Ding sogar auf einer Switch 2 läuft. Also Chapeau, Capcom. Das ist einfach ein good job, den die da geleistet haben, um das Spiel so aussehen zu lassen und so laufen zu lassen. Das muss ich sagen, ist denen sehr, sehr gut gelungen. Was bleibt noch zu sagen? Ja, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe schon wieder viel mehr gesagt, als ich eigentlich wollte. Am besten das Video auf YouTube anschauen. Da ergibt sich das, glaube ich, ein bisschen besser. Und auch zu Crimson Desert, ich weiß jetzt nicht, ob zum Zeitpunkt wo dieser Podcast erscheint, dann schon das Video da ist oder es noch kommt. Aber ich werde auch so ein grobes Fazit zu dem Spiel machen, also weniger so ein durchgeskripteter Test, weil, da fällt es mir echt schwer, Crimson Desert in wenigen Worten irgendwie zusammenzufassen, weil dieses Spiel so viel ist und ich, tue mich da auch schwer, da so einen roten Faden zu haben, wie man dieses Spiel richtig bewerten soll. Ich habe aber auch auf Backlogged ein Kurzfazit geschrieben und das muss ich nochmal ganz kurz raussuchen, weil das für mich die perfekte Beschreibung ist, was dieses Spiel ist. So, ich übersetze mal kurz. Crimson Desert ist wie ein All-You-Can-Eat-Buffet. Du findest auf jeden Fall ein Gericht, was dir gefällt, aber einzeln für sich betrachtet findet man jedes Einzelgericht irgendwo besser. Also außerhalb des Spiels, meine ich jetzt. Crimson Desert steckt voll von Spielkomponenten und Dingen, die es sich aus anderen Spielen so ein bisschen leiden. Also ein bisschen was aus Red Dead Redemption 2, ein bisschen was aus Zelda Breath of the Wild bzw. Tears of the Kingdom, ein bisschen was von Witcher, ein bisschen was hier, ein bisschen da. Und dann hast du einen Frankenstein, weil du ganz viele Spielkomponenten hast, die hier reingeworfen werden. Aber und du wirst an irgendwas von diesem Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit Spaß haben. Also, wenn man nur diese Komponente nimmt. Aber keine Komponente ist so gut ausgearbeitet wie vielleicht ein Spiel, was sich eher darauf fokussiert. Also, es will so ein Allrounder sein aus ganz vielen Dingen, die man irgendwie dort machen kann. Und du kannst eine ganz schöne Menge daraus machen. Und wie gesagt, man wird da vielleicht seinen Weg finden, irgendwie damit auch Spaß zu haben, also sein Ding zu finden, was man cool findet. Bei mir war es halt einfach die Welt und in der Form, wie ich sie erkunden kann. Weil ich kann fast alles bereisen. Ich kann auf irgendwelche Berge kraxeln. Das ist so ein bisschen das Breath of the Wild-Ding. Also das scheut sich nicht, irgendwelche technischen Hürden einzubauen, dass ich jetzt irgendwo nicht hochkomme. Also ich kann Burgen infiltrieren, die offensichtlich gar nicht so dafür gemacht sind, weil ich dann irgendwie an eine Wand hochklettern kann oder so. Und das macht ziemlich Spaß, muss ich sagen. Also irgendwo hinzukommen, was man sieht in der Ferne und dann zu sagen, ja, da gehe ich jetzt einfach mal hin, weil es funktioniert halt einfach. Und dazu muss ich sagen, sieht die Welt auch relativ beeindruckend aus, weil ich habe eine enorme Weitsicht. Ich kann so weit schauen und dann zu wissen, dass ich da auch hingehen kann und du kannst es halt auch in die Tat umsetzen, das macht schon irgendwie Spaß und das finde ich dann auch sehr beeindruckend, wie groß diese Welt ist und wo du auch überall hinkommst. Also das ist schon cool, muss ich sagen. Das macht mir Spaß. Was mir dann nicht so Spaß macht, das ist, dass das Spiel mich dafür auch selten so richtig belohnt. Nicht immer ist hinter, ich sag mal, Orten, die dich irgendwie optisch catchen, auch irgendwas Spannendes, beziehungsweise, dass dort irgendwelche coolen Storylines auf dich warten oder irgendwelche krassen Schätze, irgendwelche krassen Höhlen. Also das gibt es zwar, ne? Also das will ich ganz klar betonen, das gibt es, aber sehr vereinzelt. Also im Kontext der ganzen Orte, die ich schon oder Stellen, die ich aufgesucht habe, war selten auch wirklich etwas Spannendes, was dahinter war. Und mich hat dann eher angetrieben, dieser Reiz, oh, kann ich dahin? Ja, ich kann. Auf welche Art und Weise kann ich denn? Keine Ahnung, aber ich probiere es aus. So, das war eher mein Catch, nicht so die Belohnung, die dahinter steckt. Weil, ganz ehrlich, also da müsste man nicht in die Erkundung gehen. Da könnte man auch einfach Quests abarbeiten, weil ich glaube, die belohnen einen insgesamt sogar besser, finde ich. Ist jetzt aber nicht so, dass die Quests gut sind. Also die meisten sind, oder 90% sind relativ belanglose Quests, die auch gar keinen Zusammenhang haben. Also selbst wenn ihr immer die Hauptquest macht, die haben oft gar keinen Zusammenhang zur vorigen Quest oder der davor oder zur Gesamthandlung. Das ist also generell so, die ganze Story ist ziemlich wirr und nicht gut geschrieben. Also das muss man einfach sagen. Das hatte ich im Vorfeld halt auch schon gelesen, als die Reviews erschienen sind. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, ja okay, diese storytechnisch ist es wirklich sehr, sehr dünn. Das haben auch die Devs mehr oder weniger schon auch öffentlich so zugegeben. Aus dem Grund, weil man sich darauf eben nicht so wirklich fokussiert hatte und sich eher auf andere Dinge fokussiert hatte. Und ich denke, das ist halt so ein Riesenspiel. Wenn sie da auch eine gute Story hätten einbauen wollen oder können, dann hätte das Spiel auf jeden Fall noch ein, zwei Jährchen in Entwicklung gebraucht, weil du merkst halt, dass es sehr fragmentiert ist, das ganze Ding. Ne? Also zum Beispiel, du hast so viele Nebenaktivitäten, also du kannst so viele Dinge tun, von Angeln bis keine Ahnung was, dass du, wie gesagt, an irgendwas Spaß haben wirst. Aber ich finde, das ist alles so kaum bis lose in die Gesamthandlung eingewoben oder in diese Quests eingewoben, weil du das mehr oder weniger alles für dich selber herausfinden musst und das nicht im Rahmen der Handlung erlebst. Deswegen ist mein Rat, macht auch nicht unbedingt immer die Hauptquests, also außer es geht euch um Loot, aber man kann sich wirklich mit den ganzen Dingen beschäftigen, die man dort auch findet und einfach sich so ein bisschen ausprobieren und dann findet man vielleicht die Komponente, die einem auch Spaß macht. Ich verstehe auch, warum manche sagen, boah, das ist mein GOTY, das ist mein Spiel des Jahres, das ist das Beste, was ich je gespielt habe. Ich kann es auf gewisser Ebene nachvollziehen, aber ich kann damit gar nicht connecten. Also, ich finde es auch ein gutes Spiel, aber begeistert hat mich das definitiv nicht. Weil dafür finde ich die Handlung zu schwach, ich finde die Quest zu uninspirierend, ich finde das Kampfsystem hat zwar viele Komponenten, also auch da, wenn man diese Fähigkeiten falsche, es ist so viel, was man dort theoretisch anwenden kann. Und das sind auch coole Sachen. Aber die Kämpfe sind meist effektiver, wenn man einfach blockt, leichten Angriff und schweren Angriff macht. Das ist zu 90% der Fälle einfach die effektivste Variante, Kämpfe zu bestreiten. Und dadurch werden die ganzen Variationen, die du im Kampfsystem ja theoretisch hast, für mich so ein bisschen belanglos. Also aus Fun-Faktor kannst du das ausreizen. Aus also dass das Spiel heraus aus sich heraus sich dazu motiviert, ist aber relativ dann dünn. Also wenn man jetzt von Effektivität spricht. Ja, das ist dann eher so die Experimentierfreudigkeit, die dann auf einem spricht, weil du kannst halt viel machen und das ist auch erstmal cool, aber es belohnt dich nicht, so zu spielen. Sag mal so, das ist vielleicht die bessere Formulierung. Und du findest für jedes Plus immer ein negatives Ding bei Crimson Desert. Zum Beispiel, es sieht beeindruckend aus, also vom Scale her, ne, weil auch so vieles detailliert ist. Oder wenn du durch so ein Dorf gehst, die Leute sind beschäftigt, die sind alle unterwegs und dann siehst du Kinder, die dort spielen und dann kommen aus einer Gasse plötzlich 5, 6 Katzen rausgerannt. Das ist super atmosphärisch, das ist wirklich detailverliebt und in den Momenten gehe ich da durch das Spiel und denke mir, oh wow, das ist einfach so schön. Und dann sehe ich aber, wie überblendet das alles ist, also wie aufgehellt und wie die Sättigung der Farben, die ist so unnatürlich übertrieben, dass es mich regelrecht abstoßt. Und ich habe dann so einen Reshader installiert, der dann die Farben etwas anpasst und natürlicher macht. Viel besser. Also ich mache ja sowas eigentlich nicht, aber oh, das, in der Naturform des Spiels finde ich es sehr, sehr anstrengend, mir das anzuschauen. Und mit den Reshadern war es deutlich, deutlich schöner. Dazu hat das Spiel aber auch noch heftige Pop-Ins. Also vor euch ploppen immer Dinge auf. Steine, Bäume, Wälder. Irgendwas erscheint immer so 10 Meter vor euch aus dem Nichts. Also jetzt in den Städten nicht, aber wenn ihr jetzt so in der weiten Prärie unterwegs seid, dann finde ich, merkt man das schon ziemlich krass. Was aber noch ziemlich cool ist, sind die Bosskämpfe. Also die habe ich sehr gerne gespielt, weil die sind auch anspruchsvoller, weil so die normalen Kämpfe außen, ne, also wenn man auf so ein Banditenlager stößt mit 60 Leuten, da pflügt man so durch. Ne, da kannst du einfach immer R1, RB spammen, je nachdem, was für ein Controller man hat, und sich da so durchpflügen. Und die Bosskämpfe, da musst du tatsächlich auch mal ein bisschen Taktik anwenden, ein bisschen kontern, ausweichen, deine Angriffe timen, dich auch mal heilen. Das macht dann schon viel Laune, also generell heilen, ne, man kann sich diverse Sachen natürlich zusammensuchen, aber man kann auch kochen, also das ist auch schon wieder so ein eigenes Ding, ne, also wie viele Kochrezepte es gibt und was für Zutaten, du kannst teilweise auch individuelle Sachen zusammenwürfeln, das ist auch wieder cool, ne, also es gibt so viele Komponenten, die man dann vielleicht interessant findet und an denen man sich irgendwie erfreuen kann. Oder generell das Movement, wie viele Kombinationsmöglichkeiten du hast, das Movement so zu gestalten, dass du über Dächer springst, dann kurz gleitest und dir wieder einen Ankerpunkt suchst, wo du dich in die Luft katapultierst. Also in der Theorie, um das vielleicht auch abzuschließen, kannst du so viel machen, was eigentlich nicht so richtig gut connected ist, aber du wirst vielleicht deinen Part finden, der dir Spaß macht, weil so erging es mir. Ich tue mich schwer damit, so das große Ganze zu appreciaten, weil da einfach so viel ist, was mich auch eher dann wieder stört und wo ich mir denke, ah Mensch, das hätte man doch so und so machen können. Und deswegen, ne, ich verstehe auch, warum viele sagen, oh, im Nachgang macht es mir dann vielleicht mehr Spaß, weil ich sehe, dass man dann vielleicht den Part, den man im Spiel mag, erstmal für sich entdeckt. Ne, weil das passiert erst nach ein paar Stunden, dass man auch wirklich so alle Komponenten mal so, was heißt alle, aber einen Teil der Komponenten auch mal wirklich für sich entdecken kann und dass man dann vielleicht das findet, was einem Spaß macht, so das sehe ich. Aber beste Spiel aller Zeiten oder GOTY, ich finde, das Spiel macht vielleicht für diejenigen mehr Sinn, die sagen, boah, ich brauche ein Spiel, in dem ich alles machen kann und in dem ich immer beschäftigt bin. Ist egal mit was, aber ich bin immer damit beschäftigt. Also um da vielleicht den Journalisten Jason Schreier so ein bisschen aufzugreifen, der es ein bisschen negativer formuliert hat, aber er meinte, das ist so ein Spiel für alle, die einfach irgendeinen Content brauchen. Ich meine, ja, ne, also wer Bock hat auf so Beschäftigungsarbeiten, ne, also wer Open-World-Dinger mag, in denen du halt immer irgendetwas tun kannst, für die ist das, glaube ich, genau das Richtige, weil Crimson Desert hat so viel, was du machen kannst. Für mich fühlt es sich in vielen Bereichen eher wie ein Abarbeiten an, weil, wie gesagt, Quest-Design ist nicht aufregend, Story ist nicht aufregend, Kampfsystem ist okay mit einem Aber und insofern, ne, du kannst dir deine Aktivitäten rauspicken, die dich da vielleicht begeistern, aber für mich ist es insgesamt so ein, du kannst viel machen, aber habe ich alle schon mal irgendwo in besser gesehen. So, das ist mein Fazit. Wie gesagt, ich finde es auch nicht schlecht. Also ich habe durchaus auch Spaß mit dem Spiel und meine guten Momente. Ich habe auch viele, viele Abers. Das ist so ein bisschen wie mit Resident Evil, muss ich sagen. Auch so ein Ding, wo ich am Ende des Tages ein Gut drunter setze. Aber was mich nicht vollends begeistern konnte. Und damit kommen wir endlich mal zum nächsten. Jetzt habe ich eigentlich viel mehr Zeit für diese Spiele aufgebraucht oder aufgewandt, als ich eigentlich wollte. Aber auch da, schaut euch dann das YouTube-Video an, da geht es ein bisschen ausführlicher zu. Womit ich mehr Spaß hatte, aber noch gar nicht so viel gespielt habe wie die anderen beiden Sachen, ist nämlich mit Super Meat Boy 3D. Das ist ein Spiel aus Deutschland. Und katapultiert Super Meat Boy in die dritte Dimension und ich finde, das ist richtig gut gelungen. Also ich habe es auf der letzten Gamescom auch schon anspielen können für, oh, ich weiß nicht, 10 Minuten, 15 Minuten und da hat es mich schon sehr begeistert, weil die Steuerung, ne, das ist so der Knackpunkt eines solchen Spiels, ist sehr, sehr gut gelungen. Also ich habe sehr schnell ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen und die Level sind richtig gut ausgearbeitet. Die sind nie zu lang, ne? Die sind schön knackig, aber so, dass sie wirklich, wirklich schwierig sind. Also ich finde so, dass beziehungsweise die erste Welt geht sehr gut. Also da war ich relativ schnell durch. Und dann ab der zweiten Welt, finde ich, hat es schon ganz gut angezogen. Und dass du dann auch mehrere Versuche brauchst, die dann zu schaffen. Das ist dann klar ein bisschen Trial and Error und du musst ein bisschen lernen, wie die Level funktionieren. Und vielleicht auch mal verschiedene Pfade ausprobieren, also weil es gibt hier und da auch mal alternative Pfade, aber das so für sich so ein bisschen zu entdecken, das hat sehr viel Spaß gemacht und hat sehr viel Ehrgeiz in mir geweckt. Es war nie so schwierig, dass ich gemerkt habe, oh, das ist jetzt irgendwie frustrierend schwierig, weil ich habe auch eine sehr gute Lernkurve bei mir feststellen können. Also, ne, dass ich vielleicht mal direkt gestorben bin, dass ich dann aber gemerkt habe, ah, okay, aber wenn man das vielleicht so macht oder da einen Dash einsetzt oder da einen Walljump, dann funktioniert das vielleicht, ne, und dann checkt man relativ schnell, ah, okay, ne, hier bin ich jetzt einen Schritt weitergekommen. Das motiviert unglaublich. Du hast halt viele Level, viele sind, ne, auch schön knackig und interessant designt mit immer wieder neuen Herausforderungen. Und selbst wenn eine Welt ein gewisses Theme aufgreift, es schlachtet das nicht so krass aus. Ne? Also du hast zwar vielleicht ein paar Elemente, die sich dann wiederholen, aber immer wieder neu kombiniert, sodass jedes Level wirklich auch sich immer neu anfühlt. Und der Ansporn ist ja natürlich auch, die Zeiten zu schlagen. Das ist natürlich so ein Element, wovon dieses Spiel auch lebt, weil ich glaube, wenn du alles halt einmal nur durchhaben möchtest, dann brauchst du, glaube ich, gar nicht so extrem lange für das Spiel. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber bin schon relativ weit, wenn man das jetzt so anhand der Gesamtlevel so festmacht. Aber ich glaube, da sehe ich mich noch, dass ich die ein oder andere Zeit auch schlagen möchte. Beziehungsweise, das merke ich schon so bei meinem ersten Run teilweise, dass ich hier und da mir denke, ah, jetzt habe ich es zwar geschafft, aber das war jetzt so ein bisschen mit Ach und Krach. Und da merke ich dann schon, hey, da geht eigentlich noch mehr, weil ich genau erkenne, was ich machen muss, um eine bessere Zeit dann zu erreichen. Und das motiviert mich dann auch direkt. Da habe ich dann Bock, vielleicht nochmal ein Level auch ein zweites Mal direkt zu spielen. Und in dem Sinne, ich meine, Super Meat Boy 3D ist genau das. Ne? Schnelle, actionreiche Platforming-Kost, die wirklich schwierig ist, beziehungsweise, es ist jetzt nicht so ein Silksong, aber die ist teilweise schon sehr, sehr knackig und da stirbst du dann vielleicht auch 20, 30 Mal, wenn es ein richtig krasses Level ist. Aber auch das ist wieder so cool gemacht, weil mit jedem Tod bei einem Level merkst du dann, dass der Meat Boy so ein bisschen ledierter aussieht, dann hat er ein paar Pflaster, das Auge hängt schon halb raus und das ist dann schon ein bisschen lustig. Aber ich bin vor allem beeindruckt, wie gut das mit der dritten Dimension passt, weil von 2D auf 3D, das ist ein Sprung, den kann vielleicht nicht jedes Spiel und gerade bei so sehr schneller Action, finde ich, kommt es sehr darauf an, dass die Steuerung auch knackig und genau ist, dass du nicht das Gefühl hast, das Spiel ist jetzt unfair an der einen oder anderen Stelle, sondern es gibt mir ein sehr gutes Gefühl über die Figur und wenn ich etwas nicht schaffe, dann halt, weil ich einfach einen Fehler bei mir habe und der nicht so gravierend ist oder dass ich nicht so unglaublich viel krass geskillt sein muss, dass ich nicht in der Lage wäre, das auch selber für mich zu adaptieren, was ich machen muss, um eben weiterzukommen. Und deswegen Super Meat Boy 3D werde ich auf jeden Fall noch fleißig weiterspielen, weil das macht richtig Laune, ist ein guter Titel, wo man auch einfach mal sich so ein Stündchen mal hinsetzen kann, um ein paar Level zu schaffen oder alte Zeiten zu schlagen. Und ein sehr, sehr gutes Zwischendurch-Ding, muss ich sagen. Und ich glaube, da werde ich mich die nächsten Tage und Wochen noch mal öfter bei erwischen, dass ich mal auch so eine Dreiviertelstunde Super Meat Boy anschmeißen werde. Wobei, ich glaube, bei mir wären das dann eher längere Sessions, weil es mich dann auch so packt. Also ich hatte jetzt auch ich habe es einmal gespielt in einer längeren Session von 2 Stunden. Ich hatte da jetzt keine Langeweile. Ich war immer noch motiviert. Und selbst wenn du 30 Mal im Level abkackst, du fühlst dich unfassbar motiviert. Und das ist die große Stärke vom Spiel. Und deswegen gibt es da einen Daumen hoch. Gibt es auf allen modernen Plattformen, also sprich halt keine PS4 und Xbox One mehr, glaube ich. Aber dafür alles Aktuelle bis hin zur Switch 2. Ich habe es für die Xbox Series X im Game Pass, weil das ist es eben auch. Hab da aber gemerkt, es gibt die ein oder anderen Level, wo du Performance-Dips hast. Und die sind nicht gerade gering. Also ne, man merkt das ja halt schon, wenn man irgendwie von 60 auf 30 dippt oder so. Und da gibt es ein paar Stellen. Das scheint für mich einfach ein Optimierungsfehler zu sein, weil Super Meat Boy 3D sieht nett aus, ne, aber ist jetzt kein technischer Meilenstein und es sind ja auch vor allem sehr kompakte Level, also da muss keine große Welt berechnet werden, keine zigtausend NPCs, die irgendwelche Tagesaktivitäten machen oder so, sondern du hast ja Level und dann halt dynamische Elemente darin, aber das dürfte eine moderne Konsole nicht besonders herausfordern, deswegen war ich da ein bisschen überrascht, dass es doch hier und da Performance-Einbrüche gab. Die sind aber nicht willkürlich. Ich habe gemerkt, bei bestimmten Stellen im Level kommen die immer. Also das sind dann Sachen, die kann man, glaube ich, relativ gut fixen. Oder gehe ich mal davon aus, weil das hat sich jetzt kein Muster ergeben, dass es über ein ganzes Level irgendwie gab, sondern es waren immer bestimmte Stellen, die dann ein bisschen geruckelt haben. Und insofern hoffe ich, dass das noch entsprechend auch ja, gepatcht wird. So, von einem Spiel, was mich begeistert hat, ich versuch mal vielleicht so ein bisschen Mischung reinzukriegen. Ich hatte jetzt am Anfang 2 Spiele, die ich gut fand. Jetzt ein Spiel, was mich sehr begeistert hat. Dann kommen wir mal zu einem Spiel, was ich ganz schlimm fand. Für mich persönlich. Also das auch da, ich sehe es differenziert und ich möchte betonen, also auch in Bezug auf die ersten beiden Titel, wo ich auch viel Plus und Minus aneinandergereiht habe. Ich habe gerade auch bei Crimson Desert und Resident Evil Requiem gemerkt, dass Leute ganz empfindlich auf Kritik dort reagieren und das sehr oft als persönlichen Angriff irgendwie wahrnehmen. Also so habe ich das in Online-Diskussionen sehr oft wahrgenommen und verstehe das nicht so ganz. Also ja, ich kann verstehen, wenn man natürlich von dem Spiel begeistert ist und das nicht nachvollziehen kann, wie andere Dinge daran auszusetzen haben. Aber ich kann nicht verstehen, dass manche das als sehr persönlich auffassen, wenn man Dinge in einem Spiel kritisiert, weil sie das sehr schnell auf sich zu projizieren scheinen. Also wenn ich sage, zum Beispiel die Story von Resident Evil Requiem ist Mist, dann haben wir das irgendwie, oder nehmen das auch einige wirklich als sehr persönlichen Angriff wahr. So, okay, chill, das ist halt meine Meinung. Und ich kann sie ja begründen, warum ich so denke. Jemand anderes kann es ja vielleicht sehr anders auffassen. Und genauso bei Crimson Desert, warum ich das nicht als GOTY, als Game of the Year bezeichne. Also ich habe ja auch, ne, also ich finde, jede Meinung ist immer okay, wenn man das auch entsprechend begründen kann. Man kann das ja auch für sich immer anders annehmen. Wenn ich sage, ein Quest-Design ist für mich zum Beispiel relativ langweilig, weil es immer dasselbe ist und sehr unspektakulär ist, kann jemand sagen, boah, das sind aber genau die ich gut finde. Genau das begeistert mich. Das ist ja auch alles fein. Das ist wirklich alles fein. Solange man irgendwas immer begründen kann, finde ich, ist es auch ein valides Ding. Also sofern es schlüssig ist natürlich. Und jeder sieht ja vielleicht Punkte, die ich als sehr negativ sehe, nur ein bisschen negativ oder neutral oder vielleicht sogar gut. Und genauso umgekehrt, ne, dass ich etwas toll finde, andere denken sich so, weiß ich nicht. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, weil das Spiel, um das es sich handelt, ist Marathon. Und Marathon habe ich getestet und sehr schnell gemerkt, ich spiele das jetzt einfach nur, um es zu testen und nicht, weil ich Bock drauf habe. Kann ich auch begründen. Und zwar finde ich, ist der Einstieg in dieses Spiel sehr, sehr ja, wie beschreibe ich das ein bisschen? Ist nicht besonders zugänglich. Also der Einstieg ist nicht besonders zugänglich. Ich komme auch gleich nochmal dahin, warum das so ist und warum das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, aber für mich halt eben. Und zwar, ich habe generell jetzt nicht den großen Draht zu Extraction-Shootern und für mich war das jetzt so der letzte Versuch, okay, wenn das nicht funktioniert, ich glaube, dann lässt du das einfach und kann ich danach auch sagen, nee, das ist es nicht, weil Marathon hat, ich glaube, hatte zu dem Zeitpunkt, als ich es halt gespielt habe, 3 Maps gehabt und Der Artstyle, fangen wir vielleicht damit erstmal an. Der Artstyle des Spiels, das ist das Erste, was dir so ein bisschen ins Gesicht schießt, der ist hervorragend. Ich finde, Marathon, die sieht richtig, richtig gut aus. Also den Stil, wie man das optisch wirken lässt, ganz, ganz, ganz stark. Das hat mich sehr begeistert und war vielleicht auch so ein bisschen der Ankerpunkt, warum ich gesagt habe, ich will das auch testen, weil es sieht wirklich, wirklich gut aus. Sehr interessant und macht mal dieses Sci-Fi-Setting so ein bisschen anders. Also klar, du hast wieder so ein paar Elemente, die sich dann auch wiederholen, aber so vom ganzen Look unterscheidet sich schon sehr von anderen Spielen, auch generell von Sci-Fi-Spielen. Und das hat mich dann schon sehr begeistert. Weniger begeistert hat es mich dann in seiner ganzen Spielstruktur. Ich fand es zum Teil sogar relativ langweilig. Da, wo andere den Thrill sehen, habe ich ihn gar nicht für mich verorten können, weil Marathon schmeißt dich dann auf eine Map und du kannst das Spiel entweder alleine spielen oder halt in einem Dreierteam. Also, beziehungsweise ich gehe jetzt immer von dem Stand aus so von Release bis 1-2 Wochen nach Release. So, das ist mein Stand. Ich habe jetzt aktuelle Sachen davon nicht gespielt und werde sie auch nicht spielen, aber das ist jetzt vielleicht für den Kontext erstmal. Wirst dann auf eine Map geschmissen, eine der drei, und bist dann erstmal ein bisschen damit beschäftigt zu looten. Also generell, und hatte das Inventar auch dann schon nach wenigen Sekunden komplett voll. Und dann das große Problem ist, mein Inventar ist voll, viele Objekte davon sehen gleich aus, aber sind es nicht. Du musst über alles, was du bekommst, erstmal mit der Maus drüber hovern, um dann zu sehen, ah, okay, das ist dafür und das ist dafür und das hat diese Werte und das hat diese Werte. Weil wenn du ein Objekt hast und ein gleiches daneben, heißt das nicht, dass die gleich sind. Das fand ich erstmal sehr anstrengend, weil diese UI, also dieses Menü, ist so, also das ist wirklich schlimm. Ich empfinde es als wirklich, wirklich schlimm. Es ist eines der unübersichtlichsten Menüs mit so viel auf einem Bildschirm gepappt und so unübersichtlich. 10 verschiedene Schriftarten und Schriftgrößen. Also ein sehr undurchdachtes Design, finde ich, was keiner klaren Linie folgt. Also klar, dieses so Sci-Fi-Dings, aber so aus UI-Sicht macht es, glaube ich, alle Sachen anders, die sich in der Vergangenheit als angenehm wahrnehmbar herausgestellt haben. Und so ist es erstmal ein Wust an Infos, Zahlen und Bildern, die dir da entgegenpoppen. Und das Ding ist, das reicht ja nicht mal. Also teilweise musst du über ein Ding gehen, musst dann nochmal über etwas Bestimmtes gehen, damit dir die Info darüber angezeigt wird. Also du hast erstmal, wenn du das Spiel spielst, keine Infos über ein Item, obwohl die da sind. Die sind halt alle versteckt und musst sie dann für dich so ein bisschen herausfinden. Deswegen war ich schon in den ersten Minuten mehr im Menü als im Spiel, um erstmal herauszufinden, was habe ich denn da jetzt überhaupt aufgesammelt. Das macht es nämlich halt sehr anders als alle anderen Shooter oder generell Spiele, wo du irgendwas aufsammeln kannst, generell als alle Spiele mit Loot. Da ist es einfach sehr, sehr anders. Und war dann sehr schnell damit beschäftigt, auch bei neuem Loot erstmal herauszufinden, okay, was kann ich jetzt ablegen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und das ist der Punkt, warum ich sage, das ist nicht einsteigerfreundlich, weil du brauchst viele, viele Stunden, um herauszufinden, okay, das ist weniger relevant fürs Spiel und das ist eher relevant für das Spiel oder für mein Weiterkommen. Und das dauert sehr, sehr lange, weil es eben so viel gibt und jeder Gegenstand nochmal in seiner Kategorie unterschiedlich sein kann. Und das ist in der Art und Weise, wie man das spielerisch gelöst hat oder generell so in der Anfangsprogression sehr, sehr sperrig und sehr anstrengend. Also ich habe es als anstrengend empfunden und nicht irgendwie als Motivation heraus, weil du da irgendwie erstmal durch musst. Aber also das sagen auch die meisten, aber das ist für mich einfach nicht gut gelöst. Das hätte man auch anders lösen können. So, dann kommen wir zu dem Teil, dass wir eben auf der Map sind. So finden wir da ein bisschen Loot. So, dann hast du eben ein kleines Objective, also dass du vielleicht an drei Stellen irgendwas finden musst und dann zum Extraction Point kommst und dann eben die Mission abgeschlossen hast und die Sachen, die du dann in dem Run mitgenommen hast, die übernimmst du halt. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist es halt alles verloren. Was nicht schlimm ist, weil du findest ja bei jeder neuen Runde direkt wieder 50.000 Sachen. Aber diese Spielstruktur hat mich schon nach einigen Runden ziemlich gelangweilt, weil ich habe immer die relativ gleichen Maps. Ich mache dort immer relativ das Gleiche, also gehe irgendwo hin, bestätige etwas oder sammle was und gehe dann wieder weg. Das ist natürlich sehr vereinfacht runtergebrochen, immer die gleiche Spielstruktur. Und das hat mich relativ wenig motiviert und fand ich dann ein bisschen einseitig. Ich meine, klar, du hast dann Gegner, du hast manchmal menschliche, manchmal nicht menschliche Gegner, die durchaus knackig sind, weil die haben, also generell die Time to Kill ist relativ schnell. Also ich hätte gedacht, dass man da vielleicht eher mehr Schüsse aushalten beziehungsweise verteilen muss, ehe man stirbt. Also gerade, beziehungsweise eher einstecken. Also ich finde, die KI-Gegner, die können schon einiges mitnehmen. Aber die Kämpfe haben sich für mich jetzt auch nicht so so super spannend inszeniert angefühlt. Also erstmal das Gunplay, also wie du schießt und alles, der Impact und so, das ist richtig stark, weil das ist Bungie, das können sie, das haben sie schon immer bewiesen, dass sie es können und das haben sie hier auch. Also das Feeling an der Waffe ist extrem gut. Das ist wirklich extrem knackig, sehr präzise, ein sehr, sehr gutes Handling, muss ich sagen. Aber die Kampfdynamik, die daraus entsteht, die fand ich relativ langweilig, weil du hast keine richtigen Stellungskämpfe oder Punkte, wo irgendwie eine coole Inszenierung stattfindet, wenn du diese dann eroberst und hältst und dann vielleicht auch dich einem Gegenangriff wehren musst. Also das, finde ich, haben viele Shooter eben besser gemacht. Und ich weiß, der Vergleich ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt, aber ich musste aus irgendwelchen Gründen, vielleicht am des Settings wegen oder weil du auch da drin so ein Extraction Ding eingebaut hast, ich muss an Titanfall denken. Und dann musste ich daran denken, wie abwechslungsreicher sich die Partien gespielt haben. Zum einen, weil du natürlich ein sehr, sehr schnelles Movement hast und dort Warruns hast und so. Und das hast du ja zum Beispiel in Marathon nicht. Also spielt sich sogar relativ langsam, gerade verglichen mit sowas. Aber du hast dann noch, ne, dass du zwischendurch in einem Mech steigen kannst, dass du dir das aber auch eben erarbeiten kannst. Du hast es auch dort, KI-Gegner und echte Gegner. Du hattest am Anfang auch noch die Möglichkeit, wenn du irgendwie bezwungen wurdest, noch eins der Raumschiffe zu erreichen, die dich dann von der Map extrahieren. Und entweder hast du es geschafft oder eben nicht. Aber wenn du es geschafft hast, gab es, glaube ich, auch nochmal extra Punkte. Und das war so viel besser inszeniert. Das war so ein krasses Mittendrin-Gefühl, was dort entstanden ist. Und sehr viele Dynamiken, die während einer Runde dann auch entstanden sind, die mich so fasziniert haben. Also da war ich das letzte Mal richtig fasziniert von einem Shooter und seinen Runden. Und wenn ich das jetzt so irgendwie dagegen halte, hat mich das relativ schnell gelangweilt. So, jetzt kommt aber das große Aber. Auch wenn ich persönlich damit nichts anfangen kann und mir gewünscht hätte, es würde mich mehr ansprechen, weil ich das die Optik so sehr mag und das Gunplay so sehr mag. Aber ich kann verstehen, warum manche damit Spaß haben. Marathon ist ein nicht sonderlich zugängliches Spiel, aber eins, wo ich erkenne, dass manche wirklich tief darin abtauchen können, weil es ist schon ein Hardcore-Extraction-Shooter. Also er ist, ne, also gerade so mit diesem ganzen Item-Management und alles, wie es funktioniert, das ist für Leute, die sich da sehr mit befassen, für die sich da sehr reinfuchsen, wie dieses Spiel mit all seinen Gegenständen so richtig funktioniert und wie es am besten aufgeht. Und das macht es wahrscheinlich auch unzugänglicher als viele andere seiner Genre-Kollegen, aber vielleicht auch tiefgründiger. I don't know, aber ich glaube, das ist so das Ding, also, weil Marathon hat eine sehr treue Core-Base, also ne, du hast ja bei so Multiplayer-Shootern, wenn die irgendwie stark starten, bei SteamDB sieht man das zum Beispiel, dass die nach so ein, zwei Wochen oder drei Wochen oder generell so innerhalb des ersten Monats schon oder danach sehr krass in der Spielerzahl abflachen. Also du siehst dann sehr stark sinkende Zahlen und klar, du siehst auch sinkende Zahlen beim Marathon, aber der Bruch war nicht so krass abrupt. Das ist immer so, dass so ein bisschen weniger ist, aber du merkst halt, dass du hier eine sehr treue Fanbase hat, die das auch sehr regelmäßig zu spielen scheint, also auch immer die gleichen dann halt. Und das kann ich aus dem Grund heraus eben auch nachvollziehen, weil es seine Core, also seine Hardcore-Fans hat, die sich da sehr reinfuchsen wollen und können. Also sie können es ja auch, weil dieses Spiel bietet ja auch Tiefe, wenn man darauf Bock hat. Nur diese Spielstruktur, die hat mich einfach nicht begeistert. Und ich glaube, dass, weil es eben so zäh ist mit dem Einstieg, ist es für viele auch kein interessantes Spiel. Also ich behaupte, es ist kein Spiel für den Mainstream. Das wird wahrscheinlich, also ne, so sehr, also ne, das hängt natürlich von Sony ab, ob die sagen, ja, das ist okay. Aber ich würde sehen, dass das Spiel auch noch in 5 Jahren Updates bekommt und gespielt wird, weil da einfach eine Fanbase drin hängt, die voll into it ist. Das werden keine 20.000 sein, aber so, dass sich so ein Live-Service-Game immer noch rentiert, also dass immer noch ein paar tausend spielen und dass die da halt auch dranbleiben und gerade mit so neuen Updates dann auch längerfristig damit Spaß haben. Die Frage ist allerdings, ist das das, was Sony wollte? Weil wir reden von Bungie, den Leuten, die Halo erfunden haben, die Destiny aus dem Boden gestampft haben. Und gerade Destiny 2 ist ja ein gigantischer Erfolg gewesen. Und man sieht auch anhand der ersten Zahlen, dass Marathon weit davon weg ist. Also auch die Verkaufszahlen waren, glaube ich, nach dem ersten Monat, meine ich, lagen die, glaube ich, so bei 1,2, 1,3 Millionen, was erstmal gut ist, aber nicht für ein Bungie. Ne? Also wenn man auch bedenkt, dass dieses Studio für, ich glaube, knapp 4 Milliarden Dollar gekauft wurde und dass dann ja im Nachgang auch noch mehrere Millionen in dieses Spiel geflossen sein müssen. Ich meine, das war auch sehr, sehr lange in der Entwicklung. Ich glaube, irgendwie seit knapp 7 Jahren. Und wenn man das so alles zusammenfügt, dann ist das ein sehr, sehr teures Spiel, von dem sehr viel auch zukünftig eigentlich hätte abhängen müssen, weil Sony natürlich die Erwartung hat, na, wir wollen jetzt auch das nächste Halo, wir wollen das nächste Destiny. Und dann kommt ein Spiel, welches in den Zahlen oder ich sag mal Verkaufszahlen, Erfolgszahlen oder generell diesen Indikatoren deutlich, deutlich darunter liegt, ne, was die beiden Marken davor eben geschaffen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Sony eben die Konsequenz daraus zieht, dass vielleicht Marathon auch weiter bespielt werden darf, weil also um es einzustellen, ist es zu erfolgreich, ne? Aber um es auszubauen zum nächsten Destiny, ist es halt weit von weg. Und das sehe ich auch nicht, weil du hast halt diese Core-Fanbase und wenn du es zugänglicher machst und einfacher und ein bisschen casual, dann vergraulst du die, glaube ich, sehr schnell. Aber die Frage ist, bleibt die Casual-Base dann auch längerfristig da drin? Also ich kann mir vorstellen, dass sie das weiterlaufen lassen, aber dass Sony dann sagt, ja, also das große Geld werden wir damit jetzt nicht mehr verdienen. Deswegen macht mal eher so ein kleines Team daraus, die sich darauf fokussieren und seht mal zu, dass ihr Destiny 3 oder irgendwie sowas macht. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass Leute bei Bungie gehen müssen, weil das eben nicht das nächste große Main-Ding ist, was, weiß ich nicht, Konsolen verkauft oder so. Also generell Verkaufszahlen, das Spiel war, glaube ich, zu, ich glaube, 80% wurde es, oder 75-80% der Leute, die es gekauft haben, haben es auf Steam gemacht und nicht auf der PlayStation. Also, weil nochmal die Konsolenverkäufe sich nochmal ein bisschen splitten unter Xbox und PlayStation, die relativ gleich auf sind. Also, ich glaube, da war nur so 7% Unterschied, aber die meisten haben es auf Steam gekauft. Das scheint also kein PlayStation-affines Spiel zu sein. Und gerade Destiny war ja auf der Konsole auch super erfolgreich. Insofern, ich fand's, also mir hat's gar keinen Spaß gemacht, wirklich null. Ich fand's sehr anstrengend, diesen Test zu machen und find's also so schade, weil mich der Artstyle und das Gunplay so begeistern. Aber wie gesagt, ne, also nicht persönlich bitte angegriffen fühlen, weil ich keinen Spaß damit hatte. Ich kann aber verstehen, warum es Leute so feiern, weil es eben für diese Nische, dieser Hardcore-Extraction-Shooter-Fans ein sehr, sehr gutes Ding ist. Ne, das will ich anerkennen, aber für mich funktioniert es auf keiner Ebene so richtig. So, jetzt bin ich schon wieder sowieso fortgeschritten in der Zeit. Ich versuche jetzt mal ein bisschen. Ja, nee, klappt glaube ich nicht. Ich nehme jetzt aber ein Spiel, was mich wieder begeistert hat. Nämlich Pokémon Pokopia. Für die Nintendo Switch 2. Vor allem hat es mich begeistert, weil ich im Vorfeld gar nicht so die Erwartungshaltung daran hatte. Ich dachte halt so, okay, das ist von Omega Force. Die machen meistens so diese 6 bis 7 von 10 Spielen, ne, die für so ihre Nische ganz gut sind. Aber ich dachte mir schon, dass das auch so ein Ding wird. Ich hatte keine große Erwartungshaltung. Und dann spielt man das und merkt, hey, das ist richtig gut. Ich gehe sogar so weit, es ist das bessere Animal Crossing. Also, ne, es nimmt sich natürlich viel aus Animal Crossing, halt im Pokémon-Universum, aber auch viel, also vor allem viel aus Dragon Quest Builders und Viva Piñata. Warum Viva Piñata? Kennt natürlich keine Sau. Das war auch so eine Art von Spiel für die Xbox 360 und sie haben sich die mit Mechanik hier genommen. Ich erkläre später. Ich hoffe, ich vergesse den Bogen nicht. Also generell, ne, du hast ein Gebiet in Pokémon Pokopia und kannst dort eben Dinge looten, also was heißt looten, aber Dinge aufsammeln, Dinge craften. Du triffst auf Pokémon, für die du eine Behausung bauen kannst oder musst, also beziehungsweise. Ich setze mal überall hin kannst hin, weil das Spiel sehr viele Möglichkeiten bietet. Du kannst diese Welt auch nach deinem Belieben gestalten. Du kannst dort alles aus Marmor bauen. Du kannst dort das komplett zugewildert lassen. Du kannst eine riesige Wasserlandschaft draus bauen. Du kannst so ein bisschen, ja, weil viele vielleicht jetzt den Dragon Quest Bezug nicht kennen, würde ich sagen, kann man vielleicht das ein bisschen auf Minecraft beziehen, weil alles so Blöcken ist. Und die kannst du dann eben abbauen. Und dort durch andere Blöcke eben ersetzen oder durch verschiedene Dinge, die du dann craftest, wie Treppen oder dass du Beete bauen kannst, beziehungsweise anpflanzen. Oder eben Gebäude, die als Behausung für die Pokémon dienen, die du dann so in der Welt findest. Aber die findest du nicht einfach so random, sondern die suchen sich Habitate. Und das ist dann der Viva Piñata-Bezug, weil auch die Tiere dort nur dann erschienen sind, wenn du ein Habitat für die gebaut hast. Und das funktioniert in Pokémon Pokopia zum Beispiel, indem du, weiß ich nicht, sechsmal ein hohes Gras irgendwo aneinander reißt. Oder indem du ich weiß jetzt gar nicht, ob das richtig ist, aber indem du zum Beispiel eine Bank baust und daneben zwei Büsche. Das ist dann ein Habitat oder irgendwas auch in Bezug auf Wasser oder ne, eben verschiedene Gegenstände in der Welt, die du in einer gewissen, also einer gewissen Form anordnen musst, damit sich ein Pokémon denkt, okay, ja, das finde ich cool hier, das ist jetzt mein Habitat. Und ein Habitat hat meistens die Funktion, dass dort 2, 3, 4, 5 verschiedene Pokémon dort dann auch erscheinen, wenn, also deswegen muss man die auch immer öfter abgrasen, aber das öffnet sich dann später, wenn du zum Beispiel den Bergbau dann erforscht, dass sich auch dort in gewissen Habitaten in eben Pokémon aufhalten können oder dass zum Beispiel in so einer Vulkangegend oder wenn in einem Berg zum Beispiel Moos auf Stein wächst, dass das ein gewisses Habitat dann für eine gewisse Art von Pokémon ist. Und so hat man eben unglaublich viele Möglichkeiten, Habitate zu bauen und die dann eben Pokémon anlocken. Und du hast viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Also du kannst wirklich der Schönbauer sein oder die Schönbauerin, also dass du diese Welt halt einfach in penibelster Kleinarbeit nach deinen Wünschen umgestaltest. Du kannst aber auch sagen, ist gar nicht so mein Ding. Ich möchte einfach für alle Pokémon richtig coole Hütten bauen, weil das geht auch nicht so einfach. Ne? Du musst dann vielleicht auch verschiedene Ressourcen freischalten, die dann wieder weiterverarbeiten. Zum Beispiel, ne, dass du eben Bauholz hast oder dass du Eisenvorkommen an einem Feuer weiterverarbeitest, was zum Beispiel durch einen Magma befeuert wird, also dass dieser Ofen dann überhaupt funktioniert. So viele Kleinigkeiten oder dass du eben vor allem aufs Farming gehst und dort weiß ich nicht, die wildesten Sachen anbaust oder dass du einfach nur da bist, um die Pokémon-Bedürfnisse zu befriedigen, weil du kannst mit denen alle sprechen, die sind alle sehr gesprächig und haben auch eigene Texte, die sie dann sagen, die sich natürlich immer unterscheiden. Das ist nicht einfach, dass ein Glumanda sagt, oh Glumanda, sondern es hat Bedürfnisse, die es dann äußern. Die sagt dann zum Beispiel, oh ja, wäre schön, wenn es irgendwie so ein bisschen heller wäre oder oh, ich habe irgendwie Hunger auf Bohnen, magst du mir mal Bohnen anbauen? Und so kannst du eben die Zufriedenheit der Pokémon beeinflussen, indem du deren Wünsche erfüllst. Also die Wünsche, der Wünsche-Tab ist quasi so dein Quest-Log, wo du verschiedene Aufgaben hast. Also es gibt dann immer so übergeordnete, zum Beispiel, dass du bestimmte Gebäude ausbaust oder also ne, man ist mehr oder weniger in so einer postapokalyptischen Welt, dass du vielleicht Dinge, die zerstört wirken, wieder neu aufbaust oder nee, dass du eben die Wünsche der Pokémon erfüllst. Das sind dann so deine Quests, die du abarbeiten kannst. Du musst das aber nicht unbedingt verfolgen, ne? Wie gesagt, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch einfach sagen, boah, ich erkunde, weil diese Welten, du kannst mehrere Welten freischalten, die dann durch gewisse Tunnel verbunden sind und immer so ein anderes Theme oder so eine andere, ja, wie kann man das ein bisschen beschreiben? Immer durch etwas anderes sehr geprägt sind. Ne? Das eine ist so ein bisschen felsigere Landschaft, die andere ein bisschen grüner, die andere ist vielleicht eine interessante Wasserlandschaft. Und so kannst du entweder auch darauf aus sein, die schnellstmöglich freizuschalten oder eine bestimmte Welt erstmal von A bis Z zu erkunden. Und das dauert, weil die sind ganz schön groß. Also ich war erstaunt, ich hatte in einem Bereich schon sehr viel mich so herumgetummelt und habe dann auf so einen ganz hohen Berg gesehen, oh shit, das geht noch viel, viel weiter. Also da kann man sich schon sehr gut mit beschäftigen. Also das ist ein generell sehr großes Spiel. Und warum ich sage, dass es sogar das bessere Animal Crossing ist, weil ich bei Animal Crossing nach einer Zeit immer das Gefühl hatte, ich wiederhole meine Alltagsroutinen oder meine Abläufe, die ich so am Tag immer mache und bin dann in so einem Loop mehr oder weniger aus den immer ähnlichen Aktivitäten, die ich an so einem Tag mache. Und bei Pokémon Pokopia kann ich in so viele verschiedene Richtungen gehen. Also ich kann locker 4 Stunden mit irgendwas verbringen und schalte dann immer neue, Rohstoffe frei, die ich vielleicht fürs Kochen benötige und habe da so meinen Strang, den ich mache. Oder dass ich irgendwie mehrere Stunden damit beschäftigt bin, einfach erstmal möglichst viele Pokémon auch kennenzulernen, indem ich die Habitate baue. Oder dass ich einfach darauf aus bin, ey, ich konzentriere mich jetzt auf die ganzen Gegenstände, dass ich viele Gegenstände freischalte und die dann auch in der Welt platziere. Und so kann ich mein Gameplay immer in verschiedene Richtungen hin verfolgen. Und das motiviert unfassbar und dadurch bleibt es immer abwechslungsreich. Und dadurch, dass es auch so in kleine Teile aufgeteilt ist, habe ich so viele Erfolgserlebnisse. Weil dann habe ich mal neues Pokémon freigeschaltet. Dann habe ich mal neues Gericht freigeschaltet. Und da gibt es so viele Querverbindungen, Verknüpfungen, dass du immer wieder kleine Erfolgserlebnisse hast. Weil du hier was freischaltest, da was freischaltest, hier was gebaut hast, hier einen Wunsch erfüllt hast. Und das ist so abwechslungsreich. Du hast so viel zu tun und es fühlt sich nie nach immer dem Gleichen an. Es fühlt sich immer abwechslungsreich an. Klar, wenn du jetzt jemand bist, der etwas schön bauen will, dann baust du auch mal vielleicht einen ganzen Berg ab und klopfst dich da durch und setzt dann erstmal 1000 Blöcke, die gleich aussehen, aufeinander oder so. Das kann in Arbeit ausarten, die ich jetzt als persönlich nicht besonders abwechslungsreich empfinde. Aber manche haben ja da Bock drauf. Und das ist so ein bisschen dieser Minecraft-Effekt von ich baue mir jetzt mal hier wie im Creative-Modus alles so, wie ich das haben möchte. Na, das kannst du natürlich auch in ähnlicher Form machen. Aber ich habe eher Bock am Erkunden, am neue Pokémon freischalten oder Gebäude bauen. Das ist eher so meins. Da habe ich Bock drauf. Du kannst natürlich auch, wenn du in der Bergwelt bist, kannst du dir zum Beispiel so eine Gondelbahn errichten, dass du erstmal Schienen baust, auf denen dann die Gondel ist und dann so eine ganze Gondelstruktur durch den Berg ziehen, dass du da schneller vorankommst oder so. Also du hast unfassbar viele Möglichkeiten. Dazu ist es noch so unfassbar charmant, weil, wie gesagt, die Pokémon können reden, die haben auch eigene Persönlichkeiten, die sich hin und wieder mal so ein bisschen ähneln, aber dann hast du vielleicht mal ein Pokémon, was so ein bisschen naiver ist und sehr gutgläubig und hast mal so ein bisschen, was so ein bisschen frecher ist und das ist so witzig geschrieben teilweise, auf so eine sympathisch absurde Art, die wo man einfach immer wieder schmunzeln muss, wenn man das so mit so einem zwinkernden Auge alles betrachtet, ne? Das nimmt sich jetzt in den seltensten Momenten auch wirklich ernst. Das ist alles immer mit so einem schönen Humor alles versehen. Und da sind auch teilweise ein paar Jokes dabei, die würden zum Beispiel im Englischen nicht funktionieren. Also da muss man ein bisschen Props an die deutsche Übersetzung machen, die nicht einfach den Text ins Deutsche übersetzt haben, sondern sich in dem Kontext auch gedacht haben, okay, so und so würde das im Deutschen vielleicht ein bisschen besser klingen oder so würde das ein bisschen mehr Sinn ergeben. Und dann vielleicht auch wahrscheinlich Witze entstanden sind, die in der englischen Fassung überhaupt nicht drin sind, weil sie da keinen Sinn ergeben. Insofern, Pokémon Pokopia ist ein sehr, sehr überraschend gutes Spiel. Und das ist, glaube ich, auch so die Reputation, weil wenige haben damit gerechnet, glaube ich, im Vorfeld. Also so war mein Eindruck. Und dann, als die ersten Stimmen so kamen und die ersten Wertungen, waren plötzlich alle begeistert. Und ja, das finde ich gut. Ich mag das so eine Art von Spiel, die so vieles richtig macht und sich dann auch so einiges traut, auch wenn natürlich viel gecopy-pasted ist aus Dragon Quest Builders und vielleicht auch Animal Crossing. Aber da passt irgendwie das Gesamtkonzept. Also vielleicht auch, ne, der Vergleich zu Crimson Desert, auch da gibt es super viele Möglichkeiten. Aber ich finde, die Verzahnung dieser Elemente ist in Pokopia so gut gelungen, dass du immer einen besseren Gesamtüberblick hast und das nicht so super fragmentiert hast, weil immer irgendwo die Querverbindung zu einer anderen Spielmechanik ist. Und das gefällt mir. Deswegen Pokémon Pokopia, Daumen nach oben. Ich habe jetzt das seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt, aufgrund anderer Releases, die jetzt rauskamen, aber ich bin mir sicher, dass ich hier immer mal wieder zurückkehren werde und meine Welten ein bisschen ausbauen werde. Ein Spiel, was mich aber dann wieder weniger begeistert hat, ist Romeo is a Dead Man. Und ich dachte mir schon, als das veröffentlicht wird, okay, das ist so ein Spiel für mich. Das ist so absurd, das ist abstrakt, das hat einen coolen Grafikstil, es ist komplett drüber. Und wenn das dann auch noch Spaß macht zu spielen, dann bin ich da dabei. Und ich muss sagen, Romeo is a Dead Man sind, also gerade so die ersten 10 Minuten, sind die beklopptesten und verrücktesten und einprägsamsten Momente, die man in einem Videospiel nur so haben kann. Also, wenn man das anwirft und sich nicht denkt, was zur fucking Hölle geht hier denn ab, dann weiß ich nicht, dann war man irgendwie in so einem krassen Tiefschlaf oder war in einem anderen Raum, hat nichts mitbekommen. Weil was hier passiert, sind so viele What-the-fuck-Momente aneinandergereiht, die auch noch so visuell auf absurdeste Art und Weise dargestellt sind. Also, das ist ein kompletter Fiebertraum, ein spielbarer Fiebertraum. Obwohl, na, da spielt man ja auch nicht so. Erstmal hat es viel Exposition zum ganzen Setup. Und das ist absolut abgedreht. Es ist wirklich abgedreht, aber cool abgedreht. Und dass du dir einfach denkst, Alter, was ist das? Und das hat mich erstmal sehr begeistert. Also das war so gerade so in der ersten Spielstunde, weil es da lauter solcher Momente hat, war es erstmal einfach unglaublich eindrucksvoll. Und das hat mich sehr begeistert. Und dann kickt das Gameplay rein. Du hast halt so eine Third-Person-Ansicht mit deinem Main-Character und hast dann, naja, ich sag mal, eine etwas offenere Levelstruktur, wir sind ganz weit weg von irgendwas mit Open Hub oder Open World oder sowas. Ne, du hast schon ein abgestecktes Level, was du aber relativ frei erkunden kannst. Und das, was du die meiste Zeit dort machst, sind Gegner umhauen. Und das spielt sich relativ repetitiv. Also das ist weniger spaßig, als ich es mir erhofft hatte, weil so abgedreht, wie die ganze Story und Inszenierung und Präsentation des Spiels ist, so auf dem Level langweilig ist das Kampfsystem, weil du spammst dich hier einfach nur mit Angriffen voran und machst immer das Gleiche. Und du hast dann teilweise auch immer die gleichen Gegner, durch die du dich da durchboxst. ohne dass das irgendwie cool inszeniert ist oder dass du verschiedene Angriffsmöglichkeiten hast, die du benötigst oder die Kämpfe ein bisschen taktisch angehen musst. Es ist immer das Gleiche. Und das verstehe ich nicht. Also dieser Kontrast aus, Alter, wie abgedreht und crazy ist das, bis hin zu, boah, ich mache immer das Gleiche. Über ein, zwei Stunden immer das Gleiche. Und das passt so gar nicht ineinander. Das geht gar nicht in meinem Kopf rein, wie man auf der einen Seite so ein interessantes Spiel und einmal so ein langweiliges Spiel ineinander vermengen kann. Und das macht mich so ein bisschen traurig, weil du spielst so die erste halbe Stunde, Stunde und bist absolut fasziniert von diesem Spiel und denkst dir, das ist das Verrückteste, was ich seit langer Zeit in den Händen hatte. Und dann langweilt es dich aber auf spielerischer Ebene so unfassbar. Ja, das macht einen schon ein bisschen betroffen, also wie das überhaupt zustande gekommen ist. Deswegen ist Romeo is a Dead Man unterm Strich leider jetzt nicht so ein Knüller. Also das Gameplay ist jetzt nicht schlecht in dem Sinne, es langweilt einfach unfassbar, weil es sich so immer wiederholt und keine Abwechslung bietet. Und wenn du halt wenn du nach einer Stunde halt immer noch die gleichen Tasten drückst wie am Anfang, um die Kämpfe zu bezwingen und sich das nach einer weiteren Spielstunde auch einfach nicht ändert und du immer das Gleiche drückst und immer das Gleiche, dann langweilt es dich. Also da können auch die Passagen dazwischen, die dann auch nach wie vor grandios inszeniert sind, noch so abgedreht sein, aber sie retten dich nicht durch das gesamte Spiel. Und das ist schade. Das ist so, so, so schade, weil ich dachte am Anfang, wow, das könnte dein Geheimtipp des Jahres sein. Und dann hat es mich doch, je länger ich es gespielt habe, einfach enttäuscht. Und das ist schade. Deswegen Romeo is a Dead Man. Zieht euch irgendein Let's Play rein oder Walkthrough von der ersten halben Stunde. Und wenn ihr dann aufhört, habt ihr eine ganz großartige Erfahrung. Also das meine ich ernst. Aber dann hört auch auf. Sobald das Gameplay ein bisschen länger zu sehen ist, dann hört einfach auf. Weil ich sag euch, das wird danach nur noch langweiliger. Also es wird nicht besser. Und hat dann so eine absinkende Kurve. Aber wenn man sich nur die erste halbe Stunde nimmt, großartig. Ganz großartig. So, jetzt wird die Liste sehr, sehr dünn. Beziehungsweise ich habe noch einen Titel, über den ich sprechen möchte. Und das ist Fatal Frame 2. Und das ist das Remake dazu. Fatal Frame hieß ja bei uns lange Zeit Project Zero und in USA Fatal Frame. Jetzt hat man sich endlich dazu entschieden, das einheitlich zu nennen. Danke dafür. Und die Fatal Frame-Reihe ist ja nie so groß geworden, wie es zum Beispiel in Silent Hill oder geschweige denn in Resident Evil geworden ist. Was wahrscheinlich, würde ich vermuten, an seinem sehr einzigartigen Gameplay liegt, weil es ist auch ein Horrorspiel, du hast auch hier eine, zumindest in den alten Teilen, statische Kameraperspektive gehabt und hast das jetzt eben mit dem Remake von Teil 2 in einer Third-Person-Ansicht, also ähnlich wie der Schritt in Silent Hill, aber auch in Resident Evil dann in Remakes gemacht wurde. Und ich bin eher kurzfristig auch in die Reihe reingeslidet mit Teil 1 und dann Teil 2. Die anderen Teile fehlen mir tatsächlich noch. Und hat mich sehr begeistert, weil das Grundprinzip von Fatal Frame ist, du bekommst eine Kamera, mit der du kämpfst. Also das heißt, du spürst eben Geister auf, beziehungsweise das ist jetzt nicht, du bist kein Ghostbuster in dem Sinne, sondern du hast eine übergeordnete Handlung, aber du weißt, in dieser Welt sind eben übernatürliche Wesen oder eben Geister, die du nur mit der Kamera bezwingen kannst. Und dazu musst du dann in dem Moment durch die Kamera blicken und auch im richtigen Moment den Abzug drücken. Gut, könnte man jetzt auch mit einer richtigen Waffe wechseln, aber den Kameraabzug, um eben ein Foto zu machen, welches wiederum den Geistern dann Schaden zufügt. Und das muss man dann in den meisten Fällen auch ein paar Mal öfter machen. Und es kommt dann auch sehr aufs Timing an, wie viel Schaden du dann zufügst. Also du solltest schon gucken, dass die Geister dann auch wirklich kurz vor deiner Linse sind. Du solltest natürlich nicht zu lange warten, weil sonst greifen sie dich an und du erleidest Schaden. Aber wenn man das im richtigen Moment macht, kann man sich Munition in Anführungsstrichen sparen, weil man sammelt auch Filmrollen auf, die dann eine gewisse Anzahl an Fotos eben ermöglichen, aber man sollte nicht zu viele Quatschfotos machen. Sonst ist die Filmrolle leer und man kann keine Fotos mehr machen, damit auch keinen Schaden mehr zufügen. Ich hatte aber trotzdem nicht das Problem, dass ich da mal leer gelaufen bin. Das hatte ich aber auch in den alten Teilen nicht, beziehungsweise in Teil 1 und 2, die anderen habe ich noch nicht gespielt. Und was mich eben auch bei den ersten, also bei den Originalen, bei den ersten beiden Originalen sehr begeistert hat, war, dass es so verstörend war. Also ich fand es unfassbar atmosphärisch, weil die ganze Soundkulisse so, oh, so düster, so kantig, so rau, so rough war. Und auch der ganze Look dazu war sehr rough und sehr, sehr, sehr kantig, sehr, also das genau das Gegenteil von glatt gebügelt tatsächlich. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert, dann zusammen mit dieser Kampfmechanik. Nicht so sehr, dass ich sagen würde, boah, das begeistert mich jetzt mehr als in Resident Evil oder Silent Hill, aber dass es auf mich interessant wirkt und dass ich damit auch Spaß hatte. Und jetzt eben das Remake zu Teil 2, es gibt witzigerweise kein Remake zu Teil 1, was aber nicht schlimm ist, weil jedes Fatal Frame eine ganz eigenständige Story hat. Also es dreht sich immer darum, dass du trotzdem dann halt eine Kamera findest, mit der du Geister bezwingen kannst, aber du musst jetzt nicht Teil 1 gespielt haben, um Teil 2 zu verstehen, weil es eine, wie gesagt, in sich geschlossene Handlung hat, die aber auch spannend ist. Also ich war sehr daran interessiert, ne, weil du kommst mit deiner Schwester in eine Stadt und die erscheint quasi nur in seltenen Fällen und du kommst auch irgendwie nie wieder raus. Also das ist so eine Stadt im Nebel und du findest niemanden dort. Also es ist wie ausgestorben, nur dass da eben Geister sind. Dann gehst du der ganzen Sache auf den Grund, weil auch deine Schwester, naja, wie von Geistern besessen wirkt. Und das hat mich auch sehr bei der Stange gehalten, jetzt so herauszufinden, was dort vor sich gegangen ist. Das Remake sieht jetzt natürlich aus Sicht moderner Spiele nochmal besser aus, weil detaillierter und, hast du nicht gesehen, moderne Texturen. Ich bin ja alt und deswegen mag ich den Look des Originals ein bisschen mehr, weil der dieses Raue, dieses Roughe, dieses Kantige noch ein bisschen besser ausspielt und da wirkt das Remake so ein bisschen glatt gebügelter tatsächlich. Du kannst zwar eine Filmkörnung drüber legen, es gibt so einen Filter, der erzeugt jetzt nicht das Gleiche, was die Originale auch gemacht haben, aber zumindest so ein bisschen das Feeling. Aber so aus Sicht eines modernen Spiels sieht es natürlich soweit gut aus. Das ist jetzt eher so eine Frage des Geschmacks, ob man den Look moderner Spiele eher mag oder ob man vielleicht dieses bisschen raue der alten Spiele, der PS2-Spiele zum Beispiel, dann eher besser findet. Und da bin ich ein bisschen auf Seiten von der Retro-Fraktion, sagen wir mal so. Ansonsten bleibt es spielmechanisch relativ ähnlich, also es nimmt sich jetzt nicht raus, irgendwie die Welt komplett zu verändern, sondern hält sich da natürlich ans Original. Du erlebst sie natürlich anders, weil du jetzt nicht diese statische Kameraperspektive hast, sondern ja eben das aus der Third Person beobachtest. Es gibt eine Funktion, im Kampf hattest du ganz am Anfang, als das Remake rauskam, irgendwie den Fehler, dass die Geister viel zu viel eingesteckt haben, weil die konnten sich dann auch, keine Ahnung, wie oft heilen, also selber heilen und dadurch haben sich manche Kämpfe unfassbar lange gezogen, weil dann hast du Foto gemacht und dann war es schon relativ am Ende, aber dann konnten die sich heilen und dann ging es wieder von vorne und wenn du einen Geist über 10 Minuten lang immer wieder fotografierst, dann denkst du mir, okay, das fühlt sich gerade irgendwie nicht richtig an. Das haben sie aber glücklicherweise gepatcht. Das ist jetzt nicht mehr so krass, aber es gibt schon Kämpfe, die irgendwie so ein bisschen Überlänge haben, ne? Und die Kampfmechaniken empfinde ich jetzt nicht als so dynamisch, dass du einen Kampf unbedingt viel länger gestalten solltest, als dass er vielleicht eine oder anderthalb, vielleicht auch 2 Minuten geht. Aber dafür ist diese Fotomechanik nicht zu dynamisch und abwechslungsreich genug. Bei den kürzeren Kämpfen finde ich es knackig und da mag ich das auch. Und wenn du dann hier und da mal auch dodgen musst, dann gefällt mir das auch. Also wenn du so ein bisschen taktischer rangehst, aber das haben sie auf jeden Fall zum Guten gepatcht. Noch etwas, es gibt jetzt auch die Mechanik, dass du hier stealthen kannst im Remake, das konntest du im Original nicht, ist aber völlig obsolet. Also man merkt auch in der ganzen Levelstruktur, dass Fatal Frame 2 zu keinem Zeitpunkt irgendwie danach drauf konzipiert war. Weil ich finde, wenn du eine Stealth-Mechanik hast, dann muss ein Spiel auch in den Leveln so durchdesignt sein, dass du sagst, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier lang zu stealthen, da lang zu stealthen, vielleicht dieses oder jenes Instrument zu nutzen, um das auch voll ausspielen zu können. Aber das hat Fatal Frame 2 ja nie bedacht. Oder das war ja nie Teil des Spiels. Und jetzt haben sie in Remake einfach das Stealth drüber geklatscht, ohne die ganze Levelstruktur darauf anzupassen. Und das passt dann halt spielerisch da eigentlich gar nicht rein. Und dadurch habe ich das auch gar nicht so wirklich ausgespielt, weil es war so ein bisschen überflüssig insgesamt. Es war irgendwie überflüssig, dass sie das gemacht haben. Das weiß ich nicht. Hat für mich jetzt keinen wirklichen Sinn ergeben. Ansonsten hatte ich aber trotzdem Spaß mit dem Remake. Ich mag das Original so ein bisschen besser, weil es sich eben auf seine Base-Sachen so fokussiert und weil ich den Look auch so insgesamt ein bisschen mehr mag. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ein, auch durch den Schwierigkeitsgrad, den man ja wählen kann, ein relativ zugänglicher Start in die Serie, den man damit haben kann. Wie gesagt, auch weil sie immer noch gut spielbar sind, würde ich immer noch so Teil 1 und 2 als in ihrer Originalform bevorzugen, wenn man irgendwie Zugriff darauf hat. Das ist jetzt auch kein Alltagsspiel, was man irgendwie mal so findet. Und auch sonst nirgendwo, glaube ich, so richtig gut kriegt und auch, glaube ich, für moderne Plattformen gar nicht. Ich glaube, die kann man für PS5 oder so gar nicht kaufen. Oder dass sie abwärtskompatibel wären oder irgendwie digital, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Insofern ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, ohne jetzt Retro-Konsolen zu beziehen, in die Reihe mit einem Klassiker einzusteigen. Ich hätte mich gefreut, hätten sie sich ein bisschen mehr am Original orientiert oder dass die Neuerungen ein bisschen mehr Sinn ergeben hätten, weil so ist es halt irgendwie ein Spiel, was im Original in allen Punkten immer so ein bisschen besser ist, weil die Sachen, die sie neu gemacht haben, einfach nicht reinpassen. Insofern aber trotzdem noch ein spielbares Remake, auch weil es, glaube ich, nicht komplett Vollpreis ist und weil es auch einen ganz guten Einstieg zur Reihe bietet, mit dem ich jetzt trotzdem unterm Strich Spaß hatte. Ne? Also wie gesagt, als Fazit, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Original irgendwie zu spielen, dann macht das vielleicht. Und wenn die Möglichkeit gar nicht gegeben ist, dann könnt ihr das Remake auch spielen. Ist natürlich, weil es ein sehr anderes Spielkonzept hat als viele andere Survival-Horror-Games, wäre es natürlich gut, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das physisch zu kaufen, dass ihr es im Zweifel auch wieder, verkaufen könnt. Oder wenn ihr irgendwo das erwerbt, wo ihr wie bei Steam so eine Refund-Möglichkeit habt, dass wenn ihr das nur spielt und merkt, oh, das ist aber gar nicht meins, so mit diesen Geister auf Foto festhalten, damit Schaden zu fügen, ne? Das ist nicht so meine Welt, dann könnt ihr es da immerhin refunden. Aber es hat ja eigentlich auch noch mehr zu bieten, ne? So die ganze Atmosphäre aufsaugen, die Erkundung, hier mal auch da kleinere Puzzle, also da hätte es vielleicht auch ein bisschen mehr sein können. Ja, aber so generell so die Erkundung und die Story, die hat mir auch tatsächlich gut gefallen. Das sind auch Sachen auf der Habenseite, die mir gut gefallen. Ich denke auch Horrorfans oder Survival-Horrorfans generell gut gefallen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Spiele einmal umrissen, die ich so zuletzt gespielt habe. Nee, fast. Ja, oder zumindest so das Wichtigste für mich jetzt. Damit habe ich jetzt quasi auch die Folge, was ich zuletzt gespielt habe, abgeschlossen. Habe ein bisschen mehr gebraucht, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Aber unterm Strich bin ich jetzt doch ganz zufrieden, dass ich einmal die letzte Folge als News-Folge gemacht habe und die jetzt als Folge, wo ich mal über die Spiele spreche, die ich gespielt habe. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das gefallen hat und dass ihr die Dinge, die ich als positiv über die Spiele empfunden habe, nachvollziehen könnt oder zumindest versteht. Weil, wie gesagt, ne, wenn ich auch etwas härter mal ein Spiel kritisiert habe, dann basiert das immer auf Argumenten, wie ich ein Spiel wahrnehme. Nicht jeder Mensch nimmt ein Spiel gleich wahr. Und die Punkte, die vielleicht mich stören, müssen nicht jemand anderen stören. Ne? Das ist ja, Spielebewertung ist immer subjektiv. Es gibt keine objektiven Sachen. Ein Spiel kann objektiv eine Open World haben, aber ob mir eine Open World gefällt, ist immer subjektiv. Das kann man so nicht festlegen. jeder Spielgeschmack ist anders. Aber ich hoffe, dass euch der Einblick trotzdem gefallen hat. Und in der nächsten Folge wird es voraussichtlich, weil ich jetzt ein bisschen was aufholen musste, auch wieder gemischt Spieleindrücke und Spiele-News geben. Ich hoffe, dass meine Mandelentzündung, die sich gerade aber bessert, muss ich sagen, mich auch lässt und nicht wieder zurückwirft, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger podcasten kann und den Podcast mit neuen Folgen versorgen kann. In dem Sinne, bleibt gesund, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt oder wo ihr Podcasts konsumiert, und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.